Hallo, ich bin wieder die Maggie. Ich darf für den Herrn Dr. Kubo heute seinen Vortrag halten. Im Spotlight steht die distale Radiusfraktur des Kindesalters und am Ende ein kurzes Up-to-Date, das die Sarah schon kurz erwähnt hat. Warum sind die distalen Radiusfrakturen im Spotlight? Kinder fahren Skateboard und fahren Rollerblades und haben einen Bewegungsdrang und lernen neue Fortbewegungen und haben Spaß und stolpern und stürzen jeden Tag, und das ist auch gut so, weil sie das brauchen im Zuge ihres Erlernens von allen möglichen Dingen. Aber da ergibt sich die häufigste Fraktur, der distalen Radiusfraktur, bis zu 75% aller Frakturen im Wachstumsalter. Warum die distale Radiusfraktur? Der Schutzreflex, der Sturz auf die dorsal flexierte Hand, ist da ausschlaggebend. Wir kennen, dass der Sturzreflex bleibt bis zum Erwachsenenalter bestehen. Und es gibt diese sprunghafte Zunahme der Frakturen ab dem 5. Jahr bis zum 12. Lebensjahr. Ich zeige euch gleich eine Verteilung. Ihr müsst mir jetzt glauben, dass vor dem 5. und nach dem 12. Jahr die absoluten Zahlen nicht so hoch sind. Aber man sieht, wie da sich ein Plateau zwischen 10 und 12 auch ansteigt. Genau, in grün die kompletten Frakturen, in blau die inkompletten Frakturen. So sieht das aus. Man kann das nach Typ einteilen. Die distale Radiusfraktur hier, die dorsal flexierte Hand. Wie gesagt, das ist die Coils Fracture. Auf die gebeugte Hand, wenn man stürzt und sich den Radius bricht, nennt man das Smith Fracture. Man kann das natürlich auch nach Lokalisation einteilen. Also hier im Bild eher Richtung Metaphyseer ohne Gelenksbeteiligung. Intraartikuläre Frakturen, wie wir heute eh auch schon öfter gehört haben, Epiphysiolysen oder nach Salter-Harris Klassifikation eingeteilte Frakturen. Außerdem kann man die distalen Unterarmfrakturen nach Stabilität einteilen. Stabile Frakturen, grundsätzlich die Fraktur nur einer Kortikalis, wie wir gerade von der Sarah gehört haben, die Grünholzfraktur, die natürlich ihre eigenen Sachen mit sich bringt, aber primär als stabil gilt. Steuerungsfrakturen, auch Wulstfrakturen genannt, wo die Kortikalis intakt bleibt. Biegungsfrakturen, ebenfalls nur eine Biegung, auch schon irgendwann gehört. Oder die Fraktur von nur einem der beiden Unterarmknochen, auch eher stabil, sage ich jetzt mal. Instabile Frakturen, wenn beide Kortikales betroffen sind, also der Knochen wirklich einmal durchgebrochen ist, oder wenn beide Unterarmknochen beteiligt sind. Und per Definition eben auch die Epiphysiolysen als instabile Frakturen. Was machen wir jetzt, wenn ein 5-jähriges Kind kommt und beim Radfahren gestürzt ist, hier sich den Unterarm hält und aussagt? Kinder mögen es nicht, wenn es ihnen irgendwo wehtut, wir mögen das auch nicht. Das heißt, die Schmerztherapie steht prima immer im Vordergrund, entweder medikamentös mit irgendeinem Nurreflex, was auch immer das Kind kennt, umso besser. Aber auch eine primäre Ruhigstellung, man kann schon mal einen Splint drauf geben oder irgendeine Art von Schiene, damit dieser Schmerz, der vom Kind natürlich sehr stark wahrgenommen wird, mal aufhört. Was nicht primär im Fokus steht, ist eine Druckdolenz auszulösen und genau zu wissen, wo der Moment des meisten Schmerzes ist. Man kann auch einfach fragen, die Kinder können meistens sehr gut sagen, wo es ihnen wehtut. Fragen kostet nichts und tut auch nicht weh. Und weiteres Fehlstellungen beurteilen, mir anschauen, sehe ich schon irgendwas, Wunden, offene Frakturen sowieso, aktive Blutungen versteht sich auch von selbst, aber auch primär vielleicht einmal periphere Motorik checken, Sensibilität, wenn es angebracht ist, natürlich auch Pulse. Und dann mache ich eine Diagnostik, das Röntgen, wie wir heute auch schon oft gehört haben, einmal AP und seitlich, aber auch die Fraktursonographie, die Sarah auch vorher kurz schon angesprochen hat, bietet sich in gewissen Situationen an. Da gibt es verschiedene Schnitte von Dorsal, von Vola und Lateral, jeweils beim Radius und bei der Ulna. Und da zeigt sich dann bei einer Wulstfraktur, die im Röntgen so aussehen würde, im Ultraschall ebenfalls diese Wulstbildung mit intakter Corticalis, hier distal. Und auch das ist Diagnostik. Zur Therapie, wenn ich mich entscheiden möchte, wie ich jetzt eine Therapie angehe, muss ich natürlich das Remodeling-Potenzial des kindlichen Röntgens grundsätzlich verstehen. Wir sind hier im distaler Radius. Hier steht 80%, vorher habe ich 75 gehört. Das ist auf jeden Fall sehr viel, was an Wachstumspotenzial da besteht. Das Bild haben wir vorher auch schon gehört. Ich werde das jetzt aus Zeitgründen ein bisschen beschleunigen. Remodeling, aber nur damit wir verstehen, was bei der Therapie so wichtig ist. Side-zu-Side-Verschiebungen sind eine rein periostale Reaktion. Die sind an allen Röhrenknochen in voller Schaftbreite korrigierbar. Mit Ausnahme vom proximalen Radius, Thema Ellbogen, Achsenabweichungen in der frontalen oder sagittalen Ebene sind eine Kombination aus verschiedenen Mechanismen, periostal und endostal, aber auch physäre Mechanismen, die da greifen und je nach Alter und Potenzial der Fugen, wie gesagt, sehr viel Längenwachstum am distalen Radius, kann man sich dafür eine gewisse Therapieschiene entscheiden. Verkürzungsfehler, Fehlstellungen ein bisschen komplexer, weil es ungezielter ist und weil da auch die stimulierende Wachstumsstörung ein bisschen mehr beachtet werden muss. Also wie gesagt, sehr hohes Korrekturpotenzial der distalen Radiusfraktur. Daraus ergeben sich gewisse Korrekturgrenzen unter 5 Jahren, also Trigger hier distal, unter 10 Jahren frontal 30 Grad, aber bei den unter 5-Jährigen auch sagittal hier eben die angepassten Korrekturgrade bis zu 50 Grad. Ab 10 ist das Ganze ein bisschen strenger, weil eben dieser Längenwachstum nicht mehr in voller Ausprägung gegeben ist. Hier ein kurzes schematisches Bild, was da alles möglich ist innerhalb von dem ersten Jahr, 1,5 Jahre, mit hier in der Ebene natürlich der Achsenknick schön sichtbar und wie schnell sich das eigentlich auswachsen kann. Das heißt, bei meiner Therapie, wenn ich jetzt eine distale Radiusfraktur sehe, primär habe ich diese Schmerztherapie durchgeführt. Bei uns in der Ambulanz natürlich das Nalbuphin bis zu einem gewissen Grad hat auch immer mehr Gewicht bekommen. Und nach der Diagnostik kann ich individuell eine Therapieplanung machen. Ich muss natürlich auf das Alter und auf die Knochenreife eingehen, wie ich jetzt schon 1000-mal gesagt habe und noch öfter sagen werde. Aber auch Lebensumstände. Ich muss schauen, wie schaut das zu Hause aus, wie aktiv ist das Kind, was wollen die Eltern. Also das ist ein individuelles Herangehen an diese Situation, die wir da machen müssen. Stabile Frakturen grundsätzlich innerhalb des Remodeling-Potenzials mit einer Unterarmschiene, Korkschienen oder Cast, das ist der Plastikgips, Weißgips, wenn ich irgendwas anmodellieren muss, kann ich mich individuell entscheiden, was da angebracht ist. Bei instabilen Frakturen, grob dissozierten Frakturen oder offenen Frakturen ist natürlich die Reposition und eventuell eine Osteosynthese indiziert, die Immobilisierung bleibt gleich. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil und ein paar Fallbeispielen. Nummer 1, ein 5-jähriges Kind, das beim Rollerfahren gestürzt ist. Wir sehen im Röntgen dieses Bild. In der seitlichen wunderschön hier einen kleinen Wulst und wissen, die Schmerztherapie steht in der Situation an erster Stelle und wir entscheiden uns für eine Unterarm-Korkschiene. Wir wissen auch, dass in diesen Situationen grundsätzlich eine elastische Bandage ausreichend ist, weil es eine sehr stabile Fraktur ist, wo überhaupt kein sekundäres Risiko für irgendetwas besteht. Aber muss man sich individuell, wie gesagt, entscheiden, was man machen möchte. Nummer 2, ein 11-jähriges Kind, das vom Pferd gestürzt ist. Hier eine intraartikuläre Salter-Harris-2-Fraktur, die verkippt ist und bei uns reponiert wurde. Das ist das Bild direkt nach Reposition, das ist eine Woche später. Woher weiß ich, ob ich jetzt eine Quadrat-Osteosynthese machen muss oder ob diese Reposition geschlossen reicht? Ich kann intraoperativ den Handshake-Test machen, also wirklich einfach Handshake. Wenn die Fraktur steht, dann ist sie stabil und wenn sie disloziert, dann habe ich eine instabile Fraktur. Nummer 3, ein 13-jähriges Kind, das beim Fußballspielen gestürzt ist, ebenfalls eine Salter-Harris 2 mit Gelenksbeteiligung und Epiphysiolyse. Grob disloziert, sieht man glaube ich auch auf den ersten Blick, hat bei uns Quadrat-Osteosynthese bekommen, achsengerechte Stellung von beiden Frakturen, also von beiden Knochen, frakturiert war nur der Radius, und 4 Wochen Post-OP gipsfrei. Altersentsprechend, weil das Kind 13 Jahre alt ist, habe ich kaum Remodeling-Potenzial. Das heißt, ich muss auf eine achsengerechte anatomische Achse achten. Die Quadrat-Osteosynthese ist indiziert, weil Instabilität nach Reposition, habe ich vorher auch schon gesagt. Und in dem Fall waren es nicht perkutane Quadräte, aber wie die Sarah schon gesagt hat, auch das wäre perkutan möglich. Nach 5 bis 8 Wochen kommt das Metall auch wieder raus. Auch da individuell muss man sich überlegen, geht das ambulant oder braucht das Kind eine zweite Narkose. Und als letztes Fallbeispiel die Antebrachifraktur. Ein 6-jähriges Kind, diesmal auf die dorsal flexierte Hand gestürzt. Es zeigt sich dieses Bild. Auch dieses Kind hat bei uns eine Reposition bekommen und eine Woche Post-Repo zeigt sich ein progredienter Knick. Wir haben abgewartet und auch die zweite Woche hat den Knick gezeigt, aber es ist nicht außerhalb meiner Korrekturgrenzen gerutscht. Demnach ist das ein gutes Resultat, weil ein sechsjähriges Kind innerhalb dieser Remodeling-Potenziale damit perfekt behandelt wurde. Ich muss wissen, dass ein 40-90%iges sekundäres Dislokationsrisiko nach Reposition besteht. Ich muss auch die Eltern darüber aufklären, weil eben die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sich da noch was tut. Und da stellt sich dann die Frage, ob das auch anders geht. Und jetzt zu meinem oder zu Gerolds Up-to-Date-Part. Es geht um eine Studie, die 2021 aus Helsinki kommt. Die hat sich die Epidemiologie, Treatment und Treatment Quality von metaphysären distalen Radiusfrakturen mit Overriding Position angeschaut. Hier ein Beispiel, wie das aussehen kann. Overriding Position, ja, ein sechsjähriges Kind, Sturz von der Sprossenwand. Antebrachifraktur, ja, aber wir schauen uns wirklich, also Hauptaugenmerk auf den Radius. Diese Studie behandelt folgendes Thema. Das optimale Treatment ist kontrovers. Es ist eine sehr häufige Fraktur. Und hier wurden sich die Patienten unter 16 in Helsinki angeschaut, die an diesem Krankenhaus behandelt worden sind. Insgesamt 113 von diesen Complete Displaced Overriding Distal Metaphyseal Radial Fractures sind auf verschiedene Arten und Weisen therapiert worden. Und nach ungefähr 4,5 Jahren gab es eine telefonische Evaluierung durch den Guardian of the Patients, wie die Zufriedenheit mit dem Outcome ist. Es ist ein bisschen spät schon, soll ich ein bisschen schneller machen? Ist so schnell? Metaphysäre Frakturen, complete und completely displaced, weil overriding position, das ist wirklich die Fraktur, die sich da angeschaut worden ist. Hier hat einmal ist gezeigt worden, wo der häufigste Punkt ist, wo das die Fraktur im Bezug auf die Füße-Fuge lokalisiert ist. Und da zeigt sich die Häufigkeit in diesem Bereich, was eine gewisse Art von Sollbruchstelle suggested. Ja, wir haben es von der Sarah vorher schon kurz gehört, metaphysäres Viereck und so. Genau, bevor ich jetzt darauf eingehe. Grundsätzlich wurden in Helsinki an diesem Spital die Kinder entweder geschlossen reponiert, sie haben eine Kardrad-Osteosynthese bekommen, die in Folge als PIN bezeichnet wird. Es gab einige Fälle, wo offen reponiert wurde und eine Platte eingesetzt worden ist, aber es gab auch die Gruppe an Kindern, die in dieser Overriding Position ruhig gestellt wurden. Und das ist eine schematische Darstellung, was da an Remodeling wirklich möglich ist. Das ist Tag 0, also die untereinander liegenden Bilder gehören jeweils zusammen. Das ist Tag 0, AP und seitlich. Das ist nach 4 Wochen, wo man hier schon Kallusbildung sieht. Nach circa einem Jahr und das ist das Abschlussbild nach 18 Monaten. Und man sieht nach 18 Monaten grundsätzlich eine komplett anatomische Achse, die man vielleicht hier nicht vermutet hätte. Hier nochmal die Daten dieser Studie. Ich erkläre es kurz. Cast Immobilization in Overriding Position, hier die ersten drei. Blau heißt nur Emergency Room und gelb heißt Krankenhaus. Die sind in dieser Overriding Position eingegipst worden. Von diesen Kindern hat ein Patient, Patientin sekundär einen zweiten Eingriff quasi bekommen und wurde gepinnt, perkutane Osteosynthese. Knappe 60 Kinder plus 7, also über 60 Kinder, sind geschlossen reponiert worden. Von diesen, und wir haben gerade gehört, 40-90% sekundäres Dislokationsrisiko, sind 6 erneut geschlossen reponiert worden und 2 davon haben in einem dritten Eingriff Kardrähte, also Pins, bekommen. 20 Kinder haben im zweiten Eingriff Pins bekommen, 2 wurden mit ESINs versorgt und 5 haben diese open, also offene Reposition mit Verplattung bekommen. Hier auch 2 weitere Kinder mit Verplattung. 18 Kinder wurden primär schon gepinnt und 3 wurden primär verplattet. Das heißt, was, glaube ich, die Message an diesem Diagramm ist, ist, dass sehr viele sekundäre Interventionen oder tertiäre Interventionen nötig waren und der Vorteil von dieser Cast Immobilization mit der richtigen Aufklärung natürlich Also es gab nicht viele sekundäre Eingriffe, weil, Remodeling. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Nach im Schnitt 5 Jahren gab es diese telefonische Evaluierung. Grundsätzlich kann man sagen, eine generelle Zufriedenheit 6,2 von 7, egal welcher Weg eingeschlagen worden ist. Die Eltern oder Guardians und Kinder hoffentlich waren happy. 6 Patientinnen und Patienten haben angegeben, intermittierende Schmerzen zu haben. 2 nach geschlossener Reposition, 3 nach Pins, 1 nach Verplattung. 4 Kinder mit funktionellen Einschränkungen bei Belastung, wiederum geschlossene Reposition und Pins. Und 11 Patientinnen und Patienten haben eine Asymmetrie der unteren Extremität angegeben. 3 davon waren Kinder, die in Overriding Position immobilisiert wurden. Wiederum 4 nach geschlossener Reposition und 4 nach Pin-Versorgung. Keiner von diesen Kindern hatte eine funktionelle Einschränkung. Und 7 Kinder waren grundsätzlich unzufrieden mit den Narben. Aber im Allgemeinen 6,2 happy mit dem Outcome. Das heißt, was darf ich zusammenfassend sagen? Die distale Radiusfraktur bleibt die häufigste Fraktur des Kindesalters mit unterschiedlichster Ausprägung von Wulstfraktur bis Dislokation und OP. Die Behandlung ist abhängig von mehreren Faktoren, ist abhängig vom Alter, von der Knochenreife, vom Remodeling-Potenzial, aber auch von anderen Faktoren, die im organisatorischen oder bei den Eltern oder bei der familiären Situation sind. Liegen. Operativ habe ich die Möglichkeit einer geschlossenen Reposition, also Closed Reduction, Verpinnung oder Kartrate, Osteosynthese, Esins, Verplattung auf der Kinderchirurgie, kein großes Thema. Und ganz wichtig, die distale Radiusfuge, hochpotentes Remodeling, was man einfach wissen muss. Der Trend geht sicher in Richtung Closed Reduction und das Remodeling bei den Kindern auszunutzen, vor allem, also was heißt vor allem, wenn 2 Jahre Längenwachstum noch gegeben sind. Irgendwo hat man einfach aufgrund dieses Längenwachstumsstopps ein Limit, was das angeht. Und als allerletzte Folie, Kinder sollen Roller fahren, Rad fahren, Skateboard fahren und Blödsinn machen, aber Kinder gehören grundsätzlich nicht auf einen E-Scooter. Sie gehören auch nicht in den Straßenverkehr, ohne den Straßenverkehr zu kennen, vor allem nicht ohne Helm und mit den kleinen Geschwistern noch hinten drauf. Und wir sehen alarmierend viel, was da passiert. Vielen Dank.